Kannst du dir vorstellen, für ein Affenbaby alles aufzugeben und das auch noch, wenn du erst 18 Jahre alt bist? Klingt total wild, war es bestimmt auch. Und genau dazu darf ich heute mit Michi Schreiber sprechen, wie das eigentlich so war, was sie dazu bewegt hat und wie sich dadurch ihr Leben verändert hat. Deswegen herzlich willkommen, Michi.
Mega schön. Danke, dass ich heute hier sein darf, dass du dir die Zeit nimmst und wir dieses tolle Gespräch aufnehmen dürfen.
Sehr, sehr gerne. Und ich würde genau da, wo ich gerade angefangen habe, auch gerne mit dir einsteigen. Magst du uns ganz kurz in deine Geschichte holen für die, die dich jetzt noch nicht kennen? Du hast mit 18 nach dem Abi entschieden, ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte Freiwilligenarbeit machen. Und was ist dann passiert?
Ja, ich wollte nach dem Abi ein einmaliges Abenteuer eigentlich erleben. Ich dachte, okay, bevor der Ernst des Lebens beginnt, mache ich nochmal was Verrücktes und dachte, Freiwilligenarbeit im Tierschutz wäre super passend, weil ich Tiere liebe, weil ich auch irgendwie immer eine Passion für den afrikanischen Kontinent hatte. Und so kam es dann zu dieser Entscheidung. Und die Entscheidung hat mein Leben aber natürlich für immer verändert, denn 9 Jahre später sind die Affen nach wie vor ein elementarer Bestandteil von allem. Und begonnen hat tatsächlich alles in dieser Auffangstation für Affen, für Primaten mit einem kleinen Bärenpavian namens Barney. Und man muss wissen, dass in diesen Auffangstationen verletzte, verwaiste, beschlagnahmte Tiere sind, also Tiere, die durch die verschiedensten Gründe ihre Mama verloren haben, nicht mehr in der Wildnis leben. Und bei den Babys ist es so, dass sie sich eine Ersatzmama suchen. Also jemand, der sie alternativ aufzieht, der sie alternativ versorgt. Und es war mein erster Morgen in der Auffangstation. Ich wollte da eigentlich nur am Seitenrand stehen und zugucken und wusste auch gar nicht, ob ich die Affen wirklich so toll finde, weil man muss sagen, wenn man anfängt, mit denen zu arbeiten, die können schon streng oder eigen riechen und die sind auch total eigensinnige Tiere. Und dann war ich schon so, oh, vielleicht fliege ich morgen heim, dass das Richtige für mich ist. Und es war eben dieser erste Morgen, als die Babytiere in die Küche gebracht wurden, wo wir sie gefüttert haben, wo wir sie sauber gemacht haben. Und Barney kam aus seiner Nachtbox raus, war am Quietschen und am Schreien, ist auf mich zugelaufen, mir in die Arme gesprungen und hat nicht mehr losgelassen. Und ich wollte ihn am Anfang gar nicht haben. Ich die ganze Zeit nur so, kann ihn jemand bitte holen, weil ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Und ich habe nicht so viel Erfahrung mit Babys. Und irgendwann sagt die Projektleiterin, aber weißt du was, Michi, Barney mag eigentlich gar niemanden. Der ist, ich bin gerade total froh, dass der irgendwen mag. Geh einfach mal raus, versuche ihn zu füttern, weil er auch immer das Essen verweigert. Also war einfach sehr traumatisiert durch seinen Start ins Leben. Dann bin ich raus auf so eine kleine rote Mauer, mich da mit ihm draufgesetzt, ihn so im Arm gehalten, versucht ihn zu füttern. Er hat einfach ohne Probleme angefangen zu trinken, ist währenddessen eingeschlafen. Und dann ist so sein Köpfchen so ein bisschen nach hinten gefallen, wenn so der Körper ja komplett entspannt. Dann habe ich gesehen, dass Pavian herzförmige Nasenlöcher haben. Und es war so süß. Und ich habe ihn die ganze Zeit so angeguckt und dachte, ach, eigentlich bist du ja schon ganz süß. Also das ist, okay, du bist das Süßeste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Und dann war es auch um mich geschehen. Und ich bin ja wirklich mehrere Monate vor Ort geblieben, habe Barney dann in seine Truppe integriert, bin auch jedes Jahr zurück. Und ja, 2020 wurde er dann ausgebildet.
Wahnsinn, richtige Liebesgeschichte. Was mich total interessieren würde, jetzt hast du ja Abi gemacht und hast dann mit 18 gesagt, übrigens, ich möchte jetzt nach Afrika gehen und da mit Tieren arbeiten. Wie war das davor? Kannst du dich noch daran erinnern? Warst du da schon so selbstbewusst zu sagen, ja, ich mache das auf jeden Fall, ich habe da Bock drauf, komme, was wolle? Oder gab es da auch Momente, wo du wirklich dir dann, weiß ich nicht, du hast gebucht und hast dir gedacht, um Gottes Willen, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, weil vielleicht auch im Außen so fragen kann, nach Afrika, das ist doch gefährlich als Frau. Wie war das?
Also, es war eine Achterbahnfahrt oder eine Berg- und Talfahrt. Ich war super euphorisch und habe am ersten Tag gedacht, der blaue Ford Fiesta meiner Mutter wäre ein Safari-Auto und bin durch die Eifel gepetzt und dachte, yay, yeah, ich habe alles. Und am zweiten Tag dachte ich, um Gottes Willen, wie soll ich nur den Flieger finden? Und die ganze Zeit vor und zurück von, ich werde da bestimmt sterben zu, ich werde da die Zeit meines Lebens haben. Ich habe wirklich alles durchgemacht, weil ich war noch nie außerhalb von Europa zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch nie eine Fernreise gemacht. Meine Eltern haben mal Urlaub mit uns gemacht. Da war eine Pauschalreise nach Spanien und in die Türkei. Auch meine Eltern sind nie weit gereist. Ich hatte also irgendwie auch niemand, der mir richtige Erfahrungswerte mitgeben konnte. Und dementsprechend war das eine Berg- und Talfahrt. Ich muss aber sagen, wir machen ja mittlerweile selbst solche Reisen, dass es allen so geht. Und wenn wir dann auch so Kennenlern-Calls haben und Leute sagen, heute fühlt es sich richtig scheiße an, dass ich bei dieser Reise dabei bin, dann nehme ich das nicht persönlich, sondern sage einfach, das ist total normal. So ging es mir auch. Und gerade am Tag der Abreise hatte ich richtig doll Angst. Also ich habe irgendwie geweint und mein Kopf hat so tausend Ausreden versucht zu finden, warum ich nicht fliegen kann. Von wegen, ich glaube, ich werde krank. Das geht doch nicht und ich werde bestimmt alle so sehr vermissen und es ist so gefährlich und ja, unser Kopf ist da einfach sehr kreativ, wenn wir Angst entwickeln, aber das Wertvollste, was wir einfach lernen können, ist zu wissen, dass wir mit uns selbst und der Angst weitermachen können, diesen kleinen Funken Mut zu spüren und dann trotzdem ins Flugzeug zu steigen und das zu machen. Aber es war eine Berg- und Talfahrt und ich muss auch sagen, ich hatte vom Außen dann nicht so viel Support, dass die gesagt haben, du schaffst das schon, sondern ich glaube, meine Eltern hätten das auch gut gefunden, wenn ich am letzten Tag doch noch gesagt hätte, ich fliege nicht.
Es bleibt dann doch. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Weil gerade Afrika ist ja für viele dann auch so, es ist so weit, du bist nicht mal eben um die Ecke, ne? Irgendwie machst nicht das Praktikum nebenan oder nebenan im Tierschutz, sondern du bist halt auch mal eben ein paar tausend Kilometer entfernt. Wie bist du, weißt du das noch, wie du damals damit umgegangen bist, auch trotzdem bei dieser Entscheidung dann zu bleiben? Oder war das nie, dass du so das Gefühl hattest, ich muss jetzt irgendwie, ich sag mal, ne, eine Meditation machen, was journalen, damit es mir besser geht, sondern du bist da einfach irgendwie so durchgegangen und hast es mitgenommen.
Ja, damals schon. Man muss aber auch sagen, ich bin von Natur auf ein sehr willensstarkes Kind gewesen. Und was für mich somit das Schlimmste war, schon von Kindheitstagen an, wenn ich was wollte und dann manchmal gemerkt habe, es ist doch nicht das Richtige, einzustehen. Ich habe das dann trotzdem gemacht. Also auch wenn es gab so Geschichte mit meiner Oma und wir waren kaufen und ich habe die ganze Zeit gesagt, dieser bunte Wackelpudding, das wäre mein Lieblingspudding, obwohl ich den einfach nur haben wollte wegen der Farbe und weil Goofy drauf war. Und der hat so scheiße geschmeckt. Wirklich. Also danach wollte ich nie wieder bunten Goofy Wackelpudding. Aber ich habe es nicht gesagt, weil ich ja die Entscheidung getroffen habe. Also von meinem Naturell her bin ich dann einfach so, ich mache das jetzt. Und ich versuche dann, glaube ich, so ein bisschen dieses Schamgefühl zu vermeiden oder mir einzugestehen, dass es doch nicht das Richtige war. Und das war damals auch so ein bisschen Glück, weil auf meiner Südafrika-Reise ist ja auch super viel in den ersten 2 Wochen schiefgelaufen. Also ich bin ja, das Projekt habe ich ja nochmal gewechselt. Ich wollte ja eigentlich mit Löwen arbeiten, habe aber dann auf ein Primatenprojekt gewechselt, weil das Löwenprojekt zum Beispiel ein reines Tourismusprojekt war. Es war gar nicht für den Tierschutz, obwohl es dahingehend vermittelt wurde, sondern es war ein Projekt, wo halt Löwen gezüchtet wurden, wo Freiwilligenhelfer, die halt zur Bespaßung aufziehen konnten, die sind dann im Jugendalter an so Linewalks gegeben worden, wo Touristen mit Löwen spazieren gehen können. Und als sie groß waren, an die Gatterjagd, also dass die Löwen als Jagdtrophäen erschossen wurden. Und ich bin da angekommen und dachte, Gott, wo bin ich hier gelandet? Und es gab tausend Augenblicke abzubrechen. Aber ich bin einfach von meinem Naturell so, dass ich sage, nee, ich mache das jetzt. Ich habe mich dazu entschieden und ich probiere das jetzt mit allen Höhen und Tiefen aus und ich gehe diesen Weg weiter. Und wenn es dann eine reine Kackerfahrung war, weiß ich halt, ich mache es nie wieder, so wie ich nie wieder in meinem Leben Wackelpudding gekauft oder gegessen habe. Also, nee, nee, nee,
Das
nee.
Trauma besteht noch.
Wackelpudding hat gereicht.
Ja, das ist spannend. Nie wieder Wackelpudding. Ich glaube, so haben wir, bei mir sind das Erbsen tatsächlich, die kann ich, die einfach, ich hasse sie einfach, geht einfach nicht. Und dann bist du ja da geblieben, du hast dein Herz, sag ich mal, an Barney und die Primaten verloren. Jetzt spulen wir gern mal ein bisschen vor. Wie ist es dann weitergegangen? Du hast dann für dich die Entscheidung getroffen, du willst weiter dich da im Tierschutz auch engagieren. Ich weiß, du warst dann in Deutschland, hast erstmal ein bisschen gearbeitet, um dir das finanzieren zu können, wieder hinzugehen. Wie hast du es all die Jahre geschafft, an etwas dran zu bleiben, was ja auch einfach örtlich so weit von dir entfernt ist? Da in der Motivation auch zu bleiben, zu sagen, das ist genau das, wofür ich ja mein Leben auch irgendwie dem Ganzen widmen möchte.
Ja, man muss halt sagen, die ersten 5 Jahre, so von 18, 19 bis 24, habe ich das dann einfach wie andere, weiß ich nicht, jedes Jahr ins gleiche Mallorca-Hotel fahren, bin ich halt einfach nach Südafrika gegangen. Und ich habe damals dann auch nie so gesagt, das ist mein Leben. Alle wussten einfach, oh, Michi, wenn die sich freinimmt, dann ist die bei den Affen. Und das war für mich auch ein ganz guter Weg, dem Ganzen nicht so ausgesetzt zu werden, was Bewertungen angeht. Weil natürlich waren dafür nicht alle begeistert, aber irgendwann hatten sich alle damit abgefunden, dass ich halt Urlaub als Freiwilligenhelferin mache. Und das war aber auch das Wichtige, diese Begeisterung trotzdem halt aufrechtzuerhalten, das jedes Jahr zu machen. Aber dadurch, dass ich mich auch nicht zu 100% committed habe, war da auch noch nicht so der Druck oder die Last. Der Druck oder die Last kam einfach erst, und das ist auch der Grund, warum ich festgehalten habe, mit diesem emotionalen Zwiespalt, der immer entstanden ist. Wenn ich in Südafrika war, dann war ich irgendwie entspannt, ich war ruhig, ich war bei mir, ich war zuversichtlich, ich war im Vertrauen, ich war vor allem im Moment. Also, wie oft leben wir in unserem Kopf, uns in der Vergangenheit und Zukunft, und da war ich einfach da. Es ging mir gut, ich habe gelebt, ich habe mich gefühlt, und es war ja einfach für mich wie jedes Jahr im Kur zu fahren, da zu sein. Ich habe es ja auch für mich gemacht, weil es mir so gut da ging. Und irgendwann wurde diese Diskrepanz aber immer größer. Und ich habe dann immer versucht, Kompromisse zu leben, weil ich halt dachte, okay, die Affen sind für mich Freiheit, und hier in Deutschland mir was aufzubauen, ist Sicherheit. Bis es halt einfach nicht mehr ging, weil es halt zwei Boote waren, die immer weiter auseinandergetrieben sind. Und für alle, die auch eine wahre Passion haben, die wissen, es reicht nicht, das 6 Wochen im Jahr in seinem Urlaub zu machen. Das ist wie eine komplett Fernbeziehung führen. Das ist zu traurig. Und wenn man wirklich liebt, dann will man den Partner, die große Passion, diese Liebe nicht nur 6 Wochen im Jahr spüren. Und es war eher der Leidensdruck, der am Ende auch dann zum Sprung geführt hat, wirklich was daraus zu machen. Aber daran festgehalten habe ich, weil es mir so gut getan hat. Also, war jetzt, klar, es war für die Affen, aber es ging mir so gut mit den Affen. Es ging mir so gut, was Sinnvolles zu tun. Es ging mir so gut, präsent zu sein und mich zu spüren, das Leben zu spüren. Und ja, das ist auch heute der Grund, warum ich und eben auch mein Mann, wir mehr als 150% dafür geben, weil wir halt den Wert von dem für andere Menschen, für uns, für die Tiere erkannt haben. Es ist einfach etwas, wovon, wenn es gut aufgebaut ist, ganz, ganz viele Lebewesen profitieren können. Und das ist eigentlich auch so ein langfristiger Wunsch, den wir haben. Ganz oft ist es ja so, dass man im Tierschutz so abhängig vom Außen ist, so abhängig von Spenden. Und wir möchten einfach Tierschutz da auch irgendwie neu denken, zu zeigen, es kann Spaß machen, mitzuwirken. Es tut auch dir gut, mitzuwirken. Es ist eine schöne Erfahrung, um da auch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten zu kreieren für die Tiere. Und ja, am Ende hat es mir selbst am besten getan.
Ja, und jetzt, ne, das, was dir gut getan hast, teilst du aus der Leidenschaft und aus der Erfahrung heraus ja jetzt auch mit der Welt. Jetzt hast du schon deinen Mann mit ins Spiel gebracht und wir sprechen heute ja auch unter anderem, weil jetzt euer neues Buch rauskommt, was ihr zusammen ja auch geschrieben habt. Wie war das damals, als ihr euch kennengelernt habt? War Marc auch schon jemand, der im Tierschutz engagiert war oder hat er dich getroffen und dann gedacht, um Gottes Willen, in was für eine Welt komme ich denn jetzt hier?
Also ich glaube, Marc bewertet zum Glück sehr viel weniger. Kommt und denkt viel weniger nach. Tatsächlich haben Marc und ich uns beim Tanzen kennengelernt. Wir haben in der gleichen Showtanzgruppe getanzt. Unser erstes Jahrmotto war Tarzan.
Wie passend.
Und ja, wir haben dann einfach viel miteinander geschrieben. Aber es hat wirklich auch lange gebraucht, bis wir zusammengekommen sind, weil von beiden Seiten, glaube ich, auch eine große Unsicherheit da war. Passt das wirklich? Weil augenscheinlich sind wir, wie du halt sagst, total verschieden. Marc ist so ein wirklich bodenständiger Kriminalbeamter. Also der hat bei der Kripo oder der arbeitet bei der Kripo. Da geht es um ganz andere Dinge, mit denen er sich auch auseinandersetzt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich fühle mich so hingezogen zu dem, aber irgendwie passt er einfach nicht zu. So, das ist irgendwie jetzt ganz, ganz blöd gelaufen hier mit dem,
Ja.
weil eigentlich hat es echt nicht gepasst. Er ist introvertiert, er ist ruhig, er ist Beamter, hat ein absolutes Sicherheitsdenken, und ich war irgendwie so tollkühne Tierschützerin, Leben für die Affen, nur unterwegs, nur Abenteuerreisen, mag nur All-Inclusive-Urlaube. Und dementsprechend hat es einfach lange gebraucht, sich zu trauen. Also wir haben 2 Jahre zusammen getanzt, bis ich
Wahnsinn.
ihn auch geküsst habe, muss ich ihr dazu sagen. Und das Spannende ist aber, dass Marc durch diese Beziehung einen Teil von sich entdeckt hat, den er lange halt gar nicht mehr ausgelebt hat. Weil er zum Beispiel früher mit seinen Eltern viel draußen in der Natur war, weil er früher als Kind sehr naturbegeistert war, so wie ich das als Kind auch war. Aber selbst auch über diese Jahre in der Schule, über die Jahre des Erwachsenwerdens, über das Berufsleben verloren hat. Und das war irgendwie ganz spannend, dass wir trotz, da war diese Anziehung, aber wir haben erst in der Beziehung dann auch gemerkt und auch im Verlauf unserer ersten gemeinsamen Afrika-Reise, wie ähnlich wir einander sind. Vielleicht nicht charakterlich, aber was unsere Werte angeht, was das angeht, was uns begeistert, was das angeht, was wir wertschätzen. Und das merken wir immer wieder. Wir waren jetzt dieses Jahr in Südafrika wandern und dann haben wir eine Rhombic Night Adder gesehen, das ist so eine Giftschlange. Und die hat auch wirklich moderates Gift. Und wir saßen da und wir haben die beobachtet und wir so, oh mein Gott, dieser Moment, das ist so cool. Und wir hatten beide so einen Puls von 3000, aber nur weil wir die so geil fanden. Und das sind die Momente, wo ich so weiß, okay, das sind die gleichen Dinge, die uns begeistern. Aber ich wusste es nicht direkt, deswegen hat es auch super lange gebraucht, sich zu trauen. Aber als wir uns getraut haben, als wir unsere ersten gemeinsamen Reisen, die ersten Jahre nach Australien gemacht haben und wir diese unendliche Begeisterung teilen konnten, endlich mal mit jemandem für die Natur. Und ich habe Fische gesehen und Baum und Wallabies und wir waren nur am Wandern. Da haben wir irgendwie zum ersten Mal gemerkt, ach krass, wir passen ja besser zusammen, als wir eigentlich dachten.
Spannend, ne? Dass es auf den ersten Blick ihr so unterschiedlich seid und dann ihr erst in der Beziehung das festgestellt habt. Würdest du sagen, weil ich weiß, ihr habt ja jetzt auch euren Kurs, der sich genau um das Thema auch mit dreht, dass das was ist, was viele Menschen heute auch davon abhält, erfüllte Beziehungen zu leben, weil erstmal die Fakten irgendwie dagegen sprechen. Vielleicht auch bei Jobs und Co. ist ja bei ganz vielen Sachen, ne? Wir haben irgendwie unsere Liste im Kopf und sagen, ja, da sind jetzt nicht alle Checkboxen irgendwie abgehakt. Passt nicht zu mir.
Ja, total. Also ich glaube, wir dürfen wieder mehr anfangen, auf unsere Intuition zu vertrauen, weil wenn wir Dinge zerdenken, dann macht viel einfach keinen Sinn. Und ganz ehrlich, von außen betrachtet, die Partnerin, die Marc vor mir hatte, die hat objektiv betrachtet sehr viel besser zu ihm gepasst. Die war auch verbeamtet und mit der hätte der ein ganz entspanntes, einfaches, ruhiges, bodenständiges Leben führen können. Aber es geht nicht darum, was logisch ist. Es geht einfach darum, was zu dir passt und was sich auch richtig anfühlt. Und ich glaube, viel wichtiger als immer zu schauen, passt ein Mensch vielleicht charakterlich zu mir, ist, teilen wir die gleichen Werte, teilen wir die gleichen Begeisterungen. Und du hattest es schon angesprochen, es gibt ja für die Vorbesteller von unserem Buch den Kurs geschenkt. Also bei einem Buch die ersten zwei Module, ab zwei Büchern den ganzen Kurs. Das zweite Modul dreht sich wirklich halt um Werte. Welche Werte habe ich? Welche Werte hast du? Was bedeuten diese Werte auch für mich? Und was ist für uns wertvoll und wichtig? Und das ist, glaube ich, die viel elementarere Grundlage, weil das ist so wie die Wurzeln. Und da weißt du, okay, wachsen wir im gleichen Boden, können wir uns verbinden und können wir uns Halt geben. Deswegen trefft intuitivere Entscheidungen, lasst euch auch auf Dinge ein und wisse aber auch für dich, wer du bist, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Es geht gar nicht darum, sich irgendwann an die Begeisterung des Partners anpassen zu müssen, sondern für sich wirklich herauszufinden, begeistern uns die gleichen Dinge. Und das muss auch nicht immer die Natur sein. Ich bringe da gerne meine Schwester als Beispiel. Die ist ein absoluter Antinaturmensch, wie wir Schwestern sein konnten. Die liebt Autorennen und den Nürburgring und schnelle Autos und weiß ich nicht, in Schotterpisten zu driften und ich fahre Fahrrad. Ansonsten.
Spannend.
Und mein Patenkind sagt auch immer, Gudi, können wir schnell Auto fahren? Und ich so, du weißt doch, Ben, die Gudi, die hat nur ein Fahrrad. aber sie hat einen Partner, der das auch liebt. Und dann fahren die zusammen Auto und fahren schnell Auto und fahren gegeneinander Autorennen und lieben das. Es geht einfach darum, was ist für euch wichtig, was begeistert euch. Und da passen Dinge manchmal augenscheinlich nicht zusammen oder wir schließen vielleicht Partner aus, weil sie nicht der Checkbox entsprechen, weil sie vielleicht schon ein Kind haben oder weil ein Altersunterschied ist. Marc und ich, wir sind auch 8 Jahre auseinander. Also das war auch was. Ich war gerade irgendwie Anfang meiner 20er, er ging auf die 30er zu. Ich war mitten im Studium, er stand mitten im Berufsleben. Ja, lasst euch da auf diese Intuition ein und alle äußeren Faktoren, Alter, Charakter, Aussehen, all diese Dinge, lasst euch davon einfach nicht blenden, sondern blickt wirklich tiefer und schaut, ist das ein Mensch, mit dem ich die Begeisterung für das Leben teilen kann?
Mega schön. Das ist wahrscheinlich auch Teil eures Buchs, das ihr ja jetzt auch zusammengeschrieben habt, wo es ja auch um eure gemeinsame Arbeit geht. Was mich total interessiert, auch aus privaten Gründen, wie schafft ihr das, wenn ihr auch noch jetzt zusammenarbeitet, zusammen irgendwie unterwegs seid, trotzdem Paar zu bleiben und das vielleicht auch voneinander zu trennen oder dafür zu sorgen, dass einfach, ne, eure Ehe auch noch Ehe sein darf. Habt ihr da Rituale oder wie löst ihr das?
Ja, also ich glaube zum einen, dass unsere Projekte ja immer ziemlich humorvoll und witzig sind, ne? Also auch dieses Buch. Also es gibt für uns keinen so Alltag in dem Sinne, sondern wir machen halt viel zusammen, wir erschaffen viel zusammen und wir bewirken viel miteinander. Und ich finde, wenn man das Gefühl hat, durch den Partner größer zu werden und mehr zu werden und gemeinsam zu wachsen, dass das so eine ganz, ganz tolle Synergie entsteht. Und das erfahren wir natürlich in unseren Projekten, wie mit dem Buch. Das Buch war auch eigentlich nur so ein Hobbyprojekt. Also wir hatten eine Beziehung und ich habe irgendwie unsere Flitterwochen verschriftlicht, weil ich das auch einfach cool fand. Ich habe auch mein erstes Buch eher aus Hobby rausgeschrieben. Und dann meinte Marc so, auch können wir das Buch nicht zusammenschreiben? Und dann haben wir zuerst versucht, die Kapitel zusammenzuschreiben. Und so ist die Buchidee auch eigentlich entstanden. Weil Marc wollte dann voll den Schmuh erzählen. Ich so, nee, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Und er so, ich
Gespannt.
habe das ganz anders wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, halt, stopp. Also jeder muss die Geschichte auf seine Art und Weise zu erzählen, weil wir kriegen hier kein Kapitel zusammengeschrieben. Und so ist ja auch das Buch. Ich erzähle die Geschichte und Marc kommentiert jedes Kapitel. Und so entsteht dieser humorvolle Aspekt. Da kann ich Paaren empfehlen, egal ob es ein Buchprojekt ist, was ihr machen wolltet, spielerisch tolle Projekte und Wirkungsräume für euch etablieren. Denn auch das ist das, wenn man sich psychologische und philosophische Studien anschaut, wie Liebe auch erhalten bleibt, wenn man wirkt zusammen, wenn man es gemeinsam bewirkt. Und das klingt jetzt so ein bisschen unsexy oder unromantisch. Aber ganz wichtig ist auch immer wieder zusammen in so Momente zu kommen, wo man Dopamin und Cortisol ausstößt. Also wo man totale Glücksgefühle hat, aber auch so ein bisschen liebevoll gesagt, da Stress steht. Weil das ist der Hormoncocktail, den wir haben, wenn wir uns in jemanden verlieben. Das heißt, wie kannst du das erreichen? Mach Abenteuer mit deinem Partner. Weiß ich nicht. Geht Fallschirmspringen, guckt Schlangen beim Kriechen zu und denkt, das ist der geilste Kinofilm, den wir jemals gesehen haben. Geht mal in den Hochseilgarten, macht einen neuen Kochkurs. Kurs, geht auf eine Art Night, macht ein Coaching zusammen. Diese neuen gemeinsamen Erfahrungen, die sind immer wieder das, was mit deinem Partner zusammen Dopamin und Cortisol ausstößt und was dieses Verliebtheitsgefühl auch im Gehirn anhalten lässt. Also es ist auch da so ein bisschen das Wissen darum, was passiert im Körper, wenn man verliebt ist und wie kann man das dann halten. Und das ist wirklich das, was uns hilft in Kombination mit ganz, ganz viel Kommunikation und dem ja, sich als Team sehen. Aber, und das muss ich jetzt gestehen, wir sind nicht die Besten, was die Work-Life-Balance angeht. Also wir haben total lange Tage teilweise, sehr kurze Nächte. Wir investieren wahnsinnig viel auch von Freizeit in dieses Projekt, in den Aufbau, in die Leitung des Vereins, in Projekte vor Ort. Dementsprechend, glaube ich nicht, dass wir die besten Experten für Work-Life-Balance sind. Was wir aber gelernt haben, ist, dass es gar nicht um die Quantität geht. Okay, gehen wir jeden Mittwoch Fallschirm springen oder machen wir das immer, sondern um die Qualität. Und wir versuchen halt einmal in der Woche, das ist in der Regel unser Sonntag, da ganz qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Also sonntags wird nicht gearbeitet. Sonntags stehen wir wirklich auf, verbringen den Tag auch als Familie zusammen. Wir sagen auch anderen Menschen dafür ab. Also wenn meine Mama sonntags morgens frühstücken will oder Marks Mutter sonntags mittags essen will, sagen wir einfach nein. Sonntag von Aufstehen bis mindestens 15 Uhr ist nur Wir-Zeit. Und manchmal malen wir zusammen, wir planen unsere Woche vor, wir wandern viel, wir machen auch immer wieder was Neues. Letztens haben wir getöpfert, wir sind kläglich gescheitert. Es war so hässlich, was wir gesagt haben, dass mein Patenkind getöpfert hat, weil es sah wirklich nur aus, als hätte es ein Achtjähriger gemacht.
Auch eine Erfahrung.
Auch eine Erfahrung. Und das ist wichtig. Und da, egal ob Eltern, Projekt oder so, es muss ja auch nicht ein halber Tag sein, aber Paarzeit muss gelebt werden in der Qualität und in was immer wieder gemeinsam bei Null starten in Escape Room gehen, ist auch super witzig. Und diese kleinen Dinge machen, die dafür sorgen, dass es hält, weil im Endeffekt ist es wie mit der Beziehung zu dir, sie muss gepflegt werden. Also wenn du eine Pflanze halt aber auch sonst 5 Monate nicht gießt, weil du sie für selbstverständlich hältst, wird sie eben auch eingehen. Also in der Beziehung zu dir selbst, aber auch in der Beziehung zu deinem Partner. Und das kann ich nur empfehlen. Und für alle, die die Studien ganz spannend finden, die ich erwähnt habe, Die sind von Arthur Aaron. Und das ist eine ganz, ganz spannende Studie, die man da auch lesen kann, wo wir die Erkenntnisse eben auch in den Kurs eingebaut haben im ersten Modul, dass man da wirklich mal versteht, was ist Liebe überhaupt? Weil
Was
wir
ganz
sehen immer die
Gitarre
ganzen
spielen. Ja.
Liebesfilme, aber eigentlich ist es nur so ein bisschen Chemie im Körper.
Du hast es vorher gesagt, klingt ein bisschen unromantisch, aber es ist ja am Ende so. Ja, aber es ist spannend, ne? Auch da einfach zu sagen, okay, was ist auch die wissenschaftliche Perspektive, ne? Du hast ja auch zu deiner Praxiserfahrung dann das Studium noch mit dazu geholt, auch zu sagen, nicht nur ich stürze mich da jetzt irgendwie rein, sondern ich möchte es auch verstehen. Und ich glaube, das ist ja auch was irgendwie so in der menschlichen Natur liegt, zu sagen, okay, ich fühle da irgendwie was, ich möchte es dann aber vom Kopf auch verstehen. Und das miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, eine sehr, sehr starke Grundlage, die wir dann einfach haben können. Ne? Ja, schön. Magst du für alle, die jetzt gerade zuhören, bevor wir uns dem Ende nähern, noch sagen, für wen ist das Buch geeignet? Wann sollte ich mir das auf jeden Fall lesen? Muss ich irgendwie ein Interesse schon an Afrika haben oder an Beziehungen oder wann brauche ich es auf jeden Fall?
Also, ich glaube, das Coolste an dem Buch ist, dass es sehr, sehr viele Leute anspricht. Das ist zum einen eine Liebesgeschichte, es ist eine Reisegeschichte und wir erzählen aber auch wahnsinnig viel über das Zusammenleben und das Sein mit den Tieren. Das heißt, für alle, die nur grundlegend irgendwie spannend sind, finden, wie unsere Beziehung funktioniert, die aber auch manchmal gerne Romane lesen, vor allem humorvolle Bücher, aber auch für die ist es spannend. Oder aber auch für jeden, der einfach sagt, ich kenne jemanden, für den das spannend ist, dann bestell das Buch einfach und verschenke es, weil wie gesagt, wir spenden unser komplettes Honorar. Das heißt, jeder Euro geht dann uns von frechen Affen zugute. Und ja, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt, was dadurch auch eben vor Ort finanziert werden kann. Deswegen, ja, ich denke, es könnte für jeden was sein und freuen uns da einfach über jeden Support.
Ist ja auch das richtige Ostergeschenk, würde ich sagen. Es hat so eine handliche Größe, kann man gut in so ein Osterei reinpacken.
Genau, ins Osternest einfach legen, dem
Genau.
Partner falls und dann so sagen, ja, Schatz, lies das mal durch, so komme ich mir auch mal. Mit dir fühlt sich's auch manchmal an wie Unteraffen.
Ja, dann da hilft dann die Kommunikation wieder. Kann ich denn dann, wenn ich das Buch gekauft habe, euch auch finanziell noch zusätzlich unterstützen? Wie ist da der Weg?
Ja, klar. Also auf der Landingpage vom Buch ist alles aufgeschrieben und da findest du auch den Verein Affenstark e.V., an den das komplette Autorenhonorar gespendet wird. Da ist auch so ein Counter, wie viele Spenden wir schon gesammelt haben oder wie viel schon über das Buch eingenommen und dadurch auch gespendet wurde. Und du kannst aber auch auf Affenstark e.V. gehen und das Projekt halt monatlich dann unterstützen, wenn du das Ganze machen möchtest oder einmalig. Also da einfach die Möglichkeiten sehen, die Projekte, die wir supporten, Umweltbildung, Rehabilitierung, aber auch Lebensraumerhaltung mit uns zu fördern und uns für die Tiere stark zu machen.
Oder ja auch selber als ein Freiwilliger in eure Projekte zu gehen, ne?
Es gibt so viel bei uns. Also es gibt eine ganze Menge. Bestenfalls guckst du einfach auf der Webseite vorbei, weil du kannst natürlich
Ja.
auch auf Gruppenreisen dabei sein. Da bist du mit mir und Marc gemeinsam vor Ort. Und wenn du aber sagst, oh Gott, ich muss da erstmal bei mir selbst anfangen. Dann gibt es mittlerweile auch Coaching-Angebote, Kurse, tatsächlich sehr auf dem Wissen der Natur, der Tiere, aber auch der Wissenschaft aufgebaut. Denn das ist ja der Prozess, den ich mit Barney gemacht habe und den viele Menschen auch durchmachen dürfen. Irgendwas passiert in unserem Leben. Wir sind erschrocken, wir sind traumatisiert, wir entfernen uns oder spalten einen Teil von uns ab. Also irgendwie verlieren wir unsere Wildheit und dann Step für Step zurück zu uns selbst zu finden, das ist ja der Weg der Tiere. Das war mein Weg tatsächlich, den ich selbst gehen durfte. Und dann habe ich mich so umgeguckt in der Gesellschaft und dachte, ey, ich bin ja gar nicht alleine mit diesem Weg. Ich denke, den könnten mehr gehen. Und falls du dich auch da irgendwie angesprochen fühlst, gibt es mittlerweile auch Kurse, die wir leiten, die wir anbieten, wo wir halt Menschen unterstützen, wieder mehr zurück zu sich selbst zu finden.
Ja, ich finde, wie du es gerade gesagt hast, mehr zu dieser Wildheit zurückzukehren, eine total schöne Beschreibung. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ja uns mehr in deinen Kopf gucken zu lassen. Jetzt haben wir gar nicht so viel über Affen gesprochen, aber ich glaube, da gibt es ja auch schon ganz, ganz viel. Vor allem auf Instagram kann man ja bei dir auch sehr, sehr viel dazu sehen. Das packe ich noch mit in die Shownotes und ich würde dir total gerne zum Abschluss noch das Abschlusswort übergeben und du darfst das nutzen, wie du möchtest.
Ach, war schön. Ich glaube einfach nur für alle, die gerade zuhören, dass ich dir mit auf den Weg geben möchte, dass du wirklich bitte, bitte anfängst, diesen verrückten, dummen Ideen in deinem Kopf Raum zu geben und sie einfach zu machen, weil All diese verrückten Ideen haben mich heute dahin geführt und ich hätte niemals wissen können, wo ich 9 Jahre später stehe, als ich gedacht habe, ich mache diese Afrika-Reise. Ich hätte niemals wissen können, was sich daraus ergibt, dass ich sage, okay, ich merke irgendwie, ich bin ein bisschen verkorkst, ich gehe hier mal auf so einen Psychologiekurs, weil ich glaube, ich habe das nötig. Das waren alles so Impulse, bei denen ich dachte, oh Gott, ich bin vollkommen Banane. Und diese verrückten Impulse, denen einfach zu folgen, diese Ideen, Podcasts zu starten, wie jetzt auch bei dir, du hast ja auch einen Podcast, vielleicht die Idee, ein Buch zu schreiben. Leb diese ganzen verrückten Ideen, hör auf, dich da zu begrenzen, weil wir wollen immer so oft wissen, wo bringt mich das hin, aber es ist viel wichtiger, dem Leben wieder zu vertrauen, egal ob in Beziehung, egal ob bei verrückten Ideen, egal bei was auch immer, weil erst dann entfaltet sich die Magie deines Lebens und das wünsche ich mir einfach von mehr Menschen.
Perfekt. Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Michi. Ich packe alle Infos zum Buch und natürlich auch zu dir in die Shownotes und sage einfach Danke.
Danke dir.